Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Diesmal begleitet euch Nurian Rasidova durch die Sendung. Seit über einem Jahr sind Masken, Desinfektionsmittel, Abstandhalten, Ausgangssperren und Lockdowns alltägliche Begleiter. Unsere Welt im Ausnahmezustand. Die Covid-19-Pandemie hat unsere Gesellschaft und das Zusammenleben verändert. Die Situation stellt für uns alle eine Belastungsprobe dar. Unter der globalen Krise leiden Kinder und Jugendliche besonders. Im Rahmen meines Bachelorstudiums habe ich mich mit den potenziellen Auswirkungen und Folgen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche beschäftigt. Dabei habe ich in den letzten Wochen mit Expertinnen und Experten wie einer Kinderpsychologin, einer Lehrerin und einem Lehrer, einer Erzieherin, mit zwei Müttern und natürlich mit Kindern und Jugendlichen über die derzeitige Situation gesprochen. Das heutige Feature widmet sich unseren Kleinen. Dabei geht es um die Veränderungen, verursacht durch die Einschränkungen, Lockdowns und Schließungen. Wie erfahren Kinder die Pandemie? Wie wirkt sich die Krise auf sie aus? Sind psychische Auffälligkeiten zu beobachten? Sind Langzeitfolgen zu erkennen? Ein Einblick in die Pandemie aus den Augen der Kleinen. Kindsein in Zeiten einer Pandemie.
Corona ist eine kleine Kugel, die hat solche langen Dinger. Das ist gefährlich, man kann sich daran anstecken, dann wird man krank. Das habe ich im Fernsehen gehört.
Corona ist immer, dass nicht immer Maske anziehen.
Eine schlimme Krankheit. Wie können die Masken loslassen? Und das ist nicht schön. Ich will nur, dass die ganze Maskenzeit weggeht, also alles von Corona.
Die Pandemie hat vor über einem Jahr unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Covid-19 hat sich auf alle Lebensbereiche ausgewirkt. Auf die Politik, die Wirtschaft, auf den Rechtsstaat und auf das Gesundheitswesen. Um die Ausbreitung der Coronaviren einzudämmen, schränkte man Kontakte ein und schloss die Türen. Schließungen des Einzelhandels, der Dienstleistungsbetriebe und der Gastronomien. Schließungen der Kitas, der Kindergärten und der Schulen. Für Kinder ist diese Zeit besonders prägend. Zu Beginn der Pandemie ist man davon ausgegangen, dass Kinder keine große Rolle in der Ausbreitung des Virus spielen. Wenn sie sich dann doch infizieren, dann läuft die Erkrankung überwiegend asymptomatisch ab. Das hat sich im Herbst 2020 mit der zweiten Welle und den Virusvarianten verändert. Marte berichtet uns von seiner Erfahrung mit Covid-19.
Hallo, ich heiße Marte, ich bin 7 Jahre, aber wie wird am 12. Oktober 8. Ich gehe in die Igelklasse 1b Maikloschule.
Und gehst du momentan in die Schule?
Ja, immer in die Notbetreuung. Für die, wo nach Hause gehen und in der Notbetreuung sind, kriegen einen Wochenplan. Die, wo zu Hause sind, gehen den zu Hause durch. Und die in der Notbetreuung sind, gehen ihn in der Notbetreuung nach.
Und weißt du, warum ihr in der Notbetreuung seid gerade?
Ja, dass unsere Eltern arbeiten können. Und ja, dass wir in die Schule gehen.
Aber momentan haben wir ja Corona.
Ja.
Weißt du, was Corona ist?
Ja, ein Virus, den ich schon mal hatte.
Und wie war das für dich?
Ach, schlecht.
Wie hast du dich gefühlt?
Ich hatte Fieberträume.
Aber jetzt geht's dir wieder gut, gell?
Ja, ganz gut.
Vermisst du irgendetwas? Jetzt siehst du ja weniger deine Freunde.
Ja, aber die meisten Freunde von mir gehen in die Notbetreuung.
Was hat sich denn für dich geändert jetzt mit Corona? Was ist
anders? Dass wir keinen normalen Unterricht haben. Wir müssen uns testen in der Schule und Maske tragen die ganze Zeit, auch im Hort. Und dass man nicht normal in Läden gehen kann.
Und wie ist das für dich mit den Tests und dass du die Maske tragen musst?
Ach, ich ist nicht so schlimm, aber unangenehm. Montag und Donnerstag tun wir uns testen.
Tun die weh, die Tests?
Nö, nicht so.
Eines wünscht sich Marthe besonders.
Dass man keine Maske tragen muss.
März 2020. Eine neue Situation für uns alle. Doch wie erklärt man Kindern, was da vor sich geht? Wie erklärt man ihnen, warum jeder nun eine Maske tragen und Abstand halten muss? Ich habe mit Birgit Wipper aus Rossdorf bei Nürtingen gesprochen. Dort arbeitet sie seit 32 Jahren als Erzieherin im Kindergarten.
Wie erklärt man den Kindern Corona?
Corona, also eigentlich hat mir's ein Kind erklärt. Das habe ich dir ja zukommen lassen, dieses Video. Ich glaube, besser kann man es nicht erklären.
Dann wollen wir doch da mal reinhören.
Coronavirus ist so klein, dass man es nicht mal unter einer Lupe sehen kann. Nur unter einem speziellen Mikroskop. Und es verteilt sich an Türklinken und an Händen, wenn man die Hände schüttelt. Die Tröpfchen entstehen, wenn man hustet und dann niest. Dann muss man lieber in die Armbeuge niesen. Und es macht keine Haustiere krank.
Und wie fühlt man sich, wenn man das Coronavirus hat?
Krank, entweder krank oder husten. Und manche sterben.
Was macht man am besten?
Hände mit Seife waschen und Abstand halten. 2 Meter Abstand. Nur noch telefonieren, Briefe schicken oder Kurzbrief. Und das war's. Zu Ende.
Im Mai 2021 war ich bei der Familie Marinovic in Fellbach zu Besuch. Andrea, Sarah und Marthe empfingen mich herzlich. Da war was los. Die Kinder haben gemalt und gespielt. Andrea Marinovic spricht in folgendem Interview über die Erfahrungen, die sie als Mama zweier Kinder in der Covid-19-Pandemie gemacht hat. Warum sie die Pandemie am Anfang nicht ernst genommen hat, wie die Zeit für sie im Homeoffice mit 2 Kindern ist und wie die zweimalige Erkrankung an Corona für sie und ihre Kinder war, erfahrt ihr jetzt.
Erinnerst du dich noch an den Anfang der Pandemie? Was waren denn deine Gedanken bezüglich deiner Kinder?
Ich erinnere mich noch ganz genau. Es war Anfang März letztes Jahr und wir haben uns eigentlich mehr lustig drüber gemacht, weil wir dachten, das ist einfach eine normale Grippe, die jetzt in den Medien aufgebauscht wird, und haben uns eigentlich mehr oder weniger drüber aufgeregt, dass unser Sohn, der damals noch im Kindergarten war, nicht mehr gehen durfte und wir praktisch den ganzen Frühling zu Hause verbracht haben.
Was hat sich denn in deinem Alltag durch Corona verändert? Wie sieht dieser jetzt aus?
Vieles. Ich habe jetzt ein Schulkind, einen Erstklässler mit 7 und eine Tochter mit 2,5 und bin selber Vollzeit berufstätig. Das bedeutet viel Organisation, aber grundsätzlich verändert hat sich, dass wir komplett die Notbetreuung nutzen müssen. Das heißt, für die Kinder natürlich auch eine Extremsituation. Also ein Erstklässler, der vielleicht im ersten Schuljahr 2 Wochen normalen Unterricht hatte, nicht so schön.
Das kann ich mir vorstellen. Wie hast du denn deinen Kindern erklärt, was Corona ist?
Ich glaube, viel erklären musste ich nicht. Das war ja dann Hauptthema überall. Am Anfang haben wir natürlich darüber gesprochen, dass das eine Grippe ist. Man muss aufpassen, dass man sich nicht ansteckt. Und all diese Wörter, die wir jetzt benutzen, Pandemie, Virus, Anstecken, das haben wir alles im letzten Jahr gelernt. Und natürlich auch durch die Medien. Ich meine, wir haben es dann im Fernsehen verfolgt und die Kinder haben dann mitgeschaut. Und wir haben auch nichts verschönert, sondern ganz genau gesagt, dass man da aufpassen muss. Und auch auf die Omas und Opas aufpassen muss und auch erklärt, warum wir uns in dieser Zeit nicht sehen dürfen. Also wir sind dann schon sehr offen mit denen umgegangen.
Du hast gerade gesagt, dass ihr angefangen habt, neue Wörter zu verwenden. Hast du das auch bei deinen Kindern gemerkt, dass sich irgendwie das Vokabular verändert hat?
Total. Also es ist wirklich, ich wusste vor 2 Jahren kaum, was eine Pandemie ist. Und es war auch nicht in unserem Wortschatz oder Quarantäne. Das Wort Quarantäne haben wir nie genutzt. Und das ist wirklich so unser Hauptwort im Jahr 2020, 2021 ist Quarantäne. Homeschooling und Homeoffice.
Du bist auch hin und wieder im Homeoffice, ne? Ist das für dich schwer? Stellt es für dich eine Herausforderung dar, zu Hause zu arbeiten?
Sehr. Also wenn beide Kinder zu Hause sind, ist es fast unmöglich. Wenn die Kinder betreut sind und ich von zu Hause arbeiten kann, ist es okay. Aber es ist schon angenehmer, ins Büro zu fahren.
Seid ihr denn schon an dem Virus erkrankt?
Ja, ich selber bin tatsächlich zweimal erkrankt. Einmal im November 2020 und jetzt im März nochmal. Und im März hatten wir es alle, also meine Kinder und ich, mit wirklich den klassischen Symptomen und ein Paradebeispiel an Quarantäne von 4 Wochen, wir alle hintereinander erkrankt sind.
Hast du gemerkt, dass es für dich jetzt Langzeitfolgen hat?
Ja, also es ist jetzt 2 Monate her. Ich habe weder Geschmack und Geruch, also da ist es noch nichts zurückgekommen. Und bei den Kindern hat man schon auch lange gemerkt, diese Müdigkeit und Erschöpftsein. Ja, also es ist keine normale Grippe und man muss es schon ernst nehmen.
Das heißt, deine Kinder sind etwas anders als vor der Erkrankung?
Die Kleine jetzt nicht. Also sie hat kaum Symptome gehabt, etwas Schnupfen. Aber mein Sohn lag wirklich eine Woche lang komplett auf der Couch und hat wirklich Beschwerden gehabt mit starkem Husten und Halsweh, Fieber. Und das hat sich schon lange hingezogen. Und jetzt 2 Monate später kann ich eigentlich schon sagen, dass er nicht so fit ist wie vorher. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir halt viel zu Hause sind und nicht mal viel draußen. Aber man kann schon einiges auf die Grippe oder diesen Virus hindeuten.
Sind dir denn sonst noch Veränderungen im Spielverhalten deiner Kinder aufgefallen?
Also wir waren früher, sage ich jetzt mal, früher hört sich so weit an, aber das ist... Tatsächlich früher waren wir viel draußen und viel mit Spazieren und mit Rollern unterwegs. Und könnte man jetzt auch alles machen in der Natur, aber man scheut es dann schon irgendwie. Oder man verliert auch die Lust, wenn man viel zu Hause sein muss. Man gewöhnt sich auch dran. Und das Spielverhalten hat sich schon verändert, weil jetzt wird halt mit vielen anderen Dingen gespielt und nicht mehr viel draußen. Und auch mit den Freunden treffen, auf Spielplätze gehen. Man meidet solche Dinge schon. Man hat dann irgendwie ein schlechtes Gewissen danach, wenn man irgendwo war, wo viele Kinder waren.
Nutzen deine Kinder vermehrt jetzt digitale Technologien?
Ja. Ja, also es wird schon öfter mal der Fernseher angemacht. Und auch, mein Sohn spielt dann auch öfter mal auf der Playstation. Aber irgendwie, gerade in der Quarantäne, mussten wir die Zeit überbrücken. Ich habe während dieser Zeit auch Homeoffice gemacht. Das heißt, ich musste irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Und dann ist es halt einfach mal so, dass man den Fernseher anmacht, um mal eine Stunde was arbeiten kann.
Das ist völlig verständlich. Wie haben deine Kinder denn auf die Tests reagiert?
Eigentlich ganz gut, weil die wussten, für was das ist und warum wir das machen. Die ersten waren ein bisschen unangenehm. Und beim zweiten war es dann schon, oh je, muss ich das machen? Aber mittlerweile testen wir 2-mal in der Woche, da ist einfach Routine. Nach dem Zähneputzen wird halt 2-mal in der Woche getestet.
Stellen dir deine Kinder Fragen zu Corona?
Mittlerweile nicht mehr so viel. Am Anfang war es natürlich, warum dürfen wir nicht dahin? Warum dürfen wir nicht raus? Warum dürfen wir nicht zu Oma und Opa? Wir sind doch gesund. Aber mittlerweile haben die schon verstanden, vielleicht nicht warum, aber die haben auf jeden Fall verstanden, dass es jetzt halt so ist und wir uns daran halten müssen, auch an Ausgangssperren. Mein Sohn, der spielt Tennis, er hatte ganz lange kein Training, das hat auch jetzt erst wieder begonnen. Und man muss halt den Kindern versuchen, das irgendwie auch schön zu erklären, dass es halt jetzt so ist und wir alle damit irgendwie klarkommen müssen. Aber umso mehr freuen wir uns, wenn dann alles wieder peu à peu öffnet und wir vielleicht auch im Sommer in Urlaub fahren können.
Das hoffe ich.
Ich auch.
Vielen Dank für eure Zeit.
Gerne.
Jedes dritte Kind zwischen 7 und 17 Jahren zeigt psychische Auffälligkeiten. Zu diesem Ergebnis ist die Corona und Psyche, kurz COPSI-Studie der Universitätsklinik Hamburg gekommen. Die Studie hat die psychische Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie untersucht. 1000 Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern nahmen an der Befragung teil. Die Ergebnisse wurden mit Daten vor der Pandemie verglichen. Die Studie zeigt, dass Ängste, Sorgen, Depressionen und psychische Auffälligkeiten seit Beginn der Pandemie zugenommen haben. Dabei seien Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen besonders betroffen. Kinderärzte sowie Kinder- und Jugendpsychiater zeigen sich besorgt über mögliche dauerhafte Entwicklungseinschränkungen. In einem Gespräch mit der Psychologin und Lerntherapeutin Gudrun Dvořák habe ich über die Ängste und Sorgen sowie über die psychischen Auswirkungen der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen gesprochen.
Herzlich willkommen, Frau Dvořák. Heute möchte ich mit Ihnen über die Pandemie und ihre potenziellen Auswirkungen und Folgen auf Kinder und Jugendliche sprechen. Erzählen Sie doch gerne zunächst etwas über sich und Ihre Arbeit.
Ja, also ich bin seit 1996 Lerntherapeutin und bin ausgebildet als klassische Diplompsychologin, habe aber dann am Ende meines Studiums auch noch mich für Naturheilkunde interessiert und habe dann noch den großen Heilpraktiker danach auch gemacht. Insofern verbinde ich beides in meiner 25-jährigen Arbeit. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, die vor allem Teilleistungsstörungen haben. Da gehört die Rechenschwäche dazu, aber auch Legasthenie, auch andere Störungen, vor allem, was sich eben in Schulproblemen und Motivationsproblemen und sonst was zeigt. Vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, ich finde, Tübingen ist ein guter Landkreis für die Kinder und die Eltern, weil sie da eben auch ganz gute Unterstützung bekommen durch das Landratsamt, diesen Bereich der Eingliederungshilfe. Und es läuft dann auch über Beratungsstellen, die für die Familien, wie das Label jetzt genau heißt, weiß ich momentan nicht. Aber das ist praktisch ein guter Zugangsweg, auch für die Eltern und Kinder, um Hilfe zu finden.
Das hört sich toll an. Vielen Dank. Die Pandemie stellt für uns alle eine große Herausforderung dar. Was macht denn die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen gegen das Virus mit Kindern aus psychologischer Sicht?
Also im emotionalen Bereich und psychischen Bereich hat es schon sehr große Auswirkungen. Die Verunsicherungen nehmen zu, auch Ängste. Einfach dadurch, dass die Kinder weniger ihre Freunde und sehen können, auch keinen Sport machen können, so fallen praktisch alle sozialen Kontakte eben auch weg. Das Umgehen mit der Pandemie setzt natürlich eine Anpassung voraus. Die Kinder müssen sich an allen möglichen Maßnahmen und Regeln anpassen, die ganzen Familien, und davon abhängig, wie das Umfeld auch mit umgehen kann. Also da denke ich vor allem an die Familien und die Eltern, dass die zum Teil mehr oder weniger gerüstet sind. Natürlich auch Persönlichkeitsstruktur der Kinder findet einen großen Ausschlag. Genau, also ich habe das jetzt sehr allgemein beantwortet. Also ich würde sagen, die Hauptauswirkung ist im emotionalen Bereich, auch im schulischen Bereich und des Bereichs der sozialen Kompetenzen.
Sie haben die Persönlichkeitsstruktur erwähnt. Meinen Sie, dass das einen Eingriff in die Entwicklung einnehmen kann? Dass sich die Entwicklung der Persönlichkeit dadurch verändert?
Ich würde sagen, kann einen großen Einschnitt nehmen. Je nachdem, also die Persönlichkeitsstruktur der Kinder spielt eben insofern auch mit eine Rolle, ob Kinder eher aktive Verarbeiter sind oder eher passive Verarbeiter. Und die Kinder, die jetzt zu mir kommen, die Schulprobleme entwickeln oder die Teilleistungsstörungen haben, die sind von Haus aus schwächer ausgerüstet, um mit Anpassungen umzugehen. Insofern ist das große Ziel in der Therapie, man arbeitet an den Feldern, die ihnen Probleme machen, wie den Teilleistungsstörungen. Aber das Große, was sie eigentlich, das Wichtigste, was sie lernen, ist, mit den Gegebenheiten, in denen sie stecken, besser umzugehen. Da gehört ihr familiäres Umfeld dazu, ihre eigene Persönlichkeit. Haben sie eine Struktur, um sich mal durch eine Schwierigkeit durchzubeißen oder nicht? Oder brauchen sie das von außen? Insofern ist das Umfeld der Familie, der Freunde eben sehr wichtig. Lebensalter spielt natürlich auch eine Rolle. Die jüngeren Kinder brauchen nochmal was anderes als Unterstützung als die älteren Jugendlichen.
Was machen denn die Maßnahmen mit den Kindern? Wo sehen Sie da Probleme?
Also das Allerschwierigste ist, dass die Kinder praktisch mit den sich verändernden Auswirkungen immer mithalten müssen. Zuallererst mussten sie damit umgehen, dass es die Hygienemaßnahmen eine Rolle spielten. Sie mussten sich anders verhalten. Dann hat es eine Auswirkung gehabt auf die Schulsituation. Wechselunterricht, manchmal eine Woche Schule, manchmal keine Schule. Freunde sehen, ja oder nein. Wen dürfen sie sehen, wen nicht. und natürlich das Lernen. Je mehr die Pandemie fortgeschritten ist und je enger die Einschränkungen wurden, desto schwieriger oder desto mehr Herausforderungen gab es auch an das Lernen vor zu Hause. Also gibt's da technische Möglichkeiten? Wie gut sind die? Haben sie da Hilfe? Gibt's genug Computer in der Familie? Ja oder nein? Das ist ja gar nicht alles gegeben. Sind die Eltern zu Hause? Ja oder nein? Oder müssen sie sich selber durchwühlen? Insofern macht die Pandemie, fordert heraus, dass man ganz schnell sich an Veränderungen anpassen muss. Da spielt eben wieder die Persönlichkeit der Kinder eine Rolle, das Umfeld, welche Ressourcen haben die und hat die Person auch, das Kind auch oder der Jugendliche eigene Ressourcen.
Soeben haben Sie gesagt, das Lernverhalten habe sich verändert. Wie arbeiten Sie mit diesen Kindern? Was kann man machen?
Genau, das Lernverhalten verändert sich schon durch die Pandemie. Also diese Anpassungsleistung, die praktisch immer durch die neuen Gegebenheiten wichtig sind, das ist schon mal im Vordergrund. Es hat auch bedeutet, dass ich in der Therapieform mit den Kindern erarbeitet man ja im Teilleistungsstörungsbereich die Themen, die in der Diagnostik aufgefallen sind und die praktisch eine Erarbeitung für das Kind brauchen, so dass das Kind in dem Bereich die einfach Aufgabenstellungen auch besser lösen kann. Ob das jetzt Rechenschwäche ist oder Legasthenie, das ist immer bezogen dann aufs Fach. Man geht inhaltlich da an dem Fach vor. Und in der Zeit der Pandemie hat es bedeutet, dass dieses Drumherum total wichtig war. Also wenn jetzt eben der Lockdown begonnen hat oder nur teilweise begonnen hat, dann haben wir abgesprochen, willst du kommen? Ja oder nein? Wollen deine Eltern, dass du kommst? Ja oder nein? Wenn ihr kommt, dann machen wir das so und so. Dann achten wir auf Hygienemaßnahmen, dann gucken wir, dass wir die Maske. Also wir haben das als Übungsfeld genommen für das, wie man praktisch in der Schule und im Umfeld sich jetzt neu verhalten muss. Ganz arg wichtig ist dann immer auch auf das zu hören, was in der Zeit dann anfällt an Schwierigkeit. Ob das jetzt dann die Schwierigkeiten sind, wie gehe ich mit dem Wechsel um? Dann sehe ich einmal meine Freunde, ja, eine Woche sehe ich sie, die andere eher nicht. Manche haben ängstliche Eltern, die wollten dann nicht, dass Außenkontakte stattgefunden haben. Also da zu besprechen, was die Kinder dann auch und die Jugendlichen dann drückt. Auch Möglichkeiten zu finden, außerhalb vom Lernen mal was, einfach ein Spiel zusammen zu machen oder rauszugehen und Federball zu spielen oder einfach nur über das zu reden, was jetzt gerade für die Jugendlichen auch zum Teil dran ist. Ob das jetzt Pubertät ist oder Lustlosigkeit oder einfach mit den Einschränkungen umzugehen.
Haben Sie denn sonst weitere Veränderungen bei Kindern feststellen können, wie etwa beim Spiel- und Freizeitverhalten oder auch was die Sprache angeht? Hat sich die Sprache verändert oder der Umgang miteinander? Haben Sie da etwas beobachten können?
Dadurch, dass ich mit den Kindern in Einzeltherapie arbeite, ist es relativ unauffällig jetzt von der Sprache her gelaufen. Man merkt dann schon, mit was sich die Kinder dann auch in ihrer Freizeit beschäftigen. Das erzählen sie zum Teil. Man hört dann auch, was sie dann so als Freizeitbeschäftigung erzählen, ob sie viel Filme gesehen haben, was für Art von Filme, wenn sie Spiele am Computer machen, welche Art von Spiele, was sie da beschäftigt. Und es geht natürlich auch ein bisschen in die Sprache ein. Jetzt so vom Gruppenverhalten merke ich dann eher das so als Auswirkung. Also wenn dann ein Jugendlicher mit seinen Teilleistungsstörungen eben berichtet, sie wird eher links liegen gelassen von den Schulkameraden und das Schooling über den Computer ist dann nochmal schwieriger. Man sieht die Leute nicht. Man wird dann zum Teil auch in seiner Schwäche nochmal anders wahrgenommen oder vielleicht auch zum Teil fühlt man sich bloßgestellter dadurch. Also das spielt eine Rolle, dass praktisch das eher so indirekt das Verhalten sich verändert. Also dass ich jetzt im Verlauf des zweiten Lockdowns deutlich gespürt habe, wie angespannt und emotional, frustriert die Kinder auch sind und die Eltern. Man hat es ja, habe ich ja auch in mir selber auch gemerkt, dass dann man einfach schneller dann mal ungeduldig ist, sowas. Da war vorhin noch eine Frage, wie man sowas worum geht's dann in der Therapie? Das ist sehr wichtig, das aufzugreifen. Die beste Unterstützung ist eigentlich für die Kinder und Jugendlichen Ressourcen zu finden, wie sie sich selber in schwierigen Zeiten helfen können. Und da ist wir als Erwachsene sind da immer auch Beispielfunktion. Also die Eltern sind am nächsten dran, dann bin ich vielleicht in der nächsten Reihe. Und also sagen wir mal, Eltern und Peers sind am nächsten dran, mit den Geschwistern natürlich. Dann würde ich jetzt praktisch in den näheren Kreis kommen und dann vielleicht noch der Lehrer. Sagen wir, der Lehrer insofern weiter weg, weil der ja die internen Probleme von Kindern nicht so gut mitkriegt wie ich in der Einzeltherapie. Insofern ist die Funktion, die wir als Erwachsenen auch übernehmen müssen in so einer Zeit, ist auch viel beispielhaft den Kindern Wege zu zeigen, wie sie dann mit einer Frustration umgehen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen, dass dann nicht alles per Knopfdruck laufen kann. Wenn man Computer soll einem ja helfen, aber das erschwert einem das Leben auch ganz schön. Also da finde ich sehr wichtig, auch wie wir mit Medien umgehen. Das spielt in der Rolle, in der Zeit gerade eine sehr große Rolle. Welche Infos nehmen wir auf in der Bewältigung der Pandemie? Welche hilft uns tatsächlich, unser Leben zu meistern, eine klare Einschätzung zu finden, wie wir damit umgehen. Man muss ja auch ein bisschen einen individuellen Weg finden. Und da finde ich, war jetzt für mich das Gespräch mit den Eltern, die Rückkopplung mit den Eltern auch immer ganz arg wichtig. Also ich habe so lange wie möglich Therapiestunden in Person gemacht und habe eigentlich auch in jeder Therapiestunde die Möglichkeit, das zum Elterngespräch. Bei den Jüngeren ist es eher möglich als bei den Älteren, unter Pandemiebedingungen erschwert. Viel weniger Zeit und Stress. Aber praktisch die Rückkopplung an die Eltern und an die Lehrer ist in so einer Zeit total wichtig.
Das kann ich mir vorstellen. Der Erwerb gewisser Kompetenzen und Fähigkeiten ist natürlich abhängig vom Alter der Kinder und abhängig davon, in welcher Entwicklungsphase sie sich befinden. Die Maßnahmen unterbinden soziale Kontakte. Meinen Sie, dass das eine Gefahr darstellen kann für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen?
Also es ist schon eine veränderte Situation, wie man dann soziale Kompetenzen aufbaut. Soziale Kompetenzen entwickeln sich auf verschiedenen Ebenen. Wodurch jetzt die Pandemie und wozu uns die Pandemie anregt, ist, andere Kanäle zu benutzen wie die Medien. Und das wird auch vermehrt gemacht, je nachdem, wie gut man da auch da drin ist. Das kann nicht jeder. Die technischen Sachen sind da auch, spielen eine Rolle. Aber Ihre Frage, was bedeutet es für die Entwicklung der Kinder und die soziale Kompetenz? Es erschwert den Erwerb der sozialen Kompetenz dadurch, dass man sich hinter dem Medium Computer eben auch sehr gut verstecken kann und wie wir praktisch in der sozialen Interaktion mit den anderen, auch mit einer Gruppe von anderen Kindern, unseren Platz finden und da praktisch uns bewähren können, mit allen Stärken und Schwächen, die wir haben. Das ist praktisch jetzt gerade total außen vor. Auch so ein Aspekt der was Unbeschwertes, Spielerisches, Austausch mit anderen ist einfach gerade sehr zurückgeschraubt. Und das ist, insofern führt es für mich in so einen Bereich rein, wie kann man das in der Zeit eben unterstützen, dass sie nicht so drunter leiden. Also ich finde, man muss guten Freizeitausgleich finden, auch darauf achten, dass man einfach mehr Sport, Bewegung, Rausgehen anregt. Ob man das jetzt in der Therapie dann umsetzt, wie Federball spielen, oder die Jugendlichen selber dazu anregt, du, wenn du jetzt den ganzen Tag vorm Computer sitzt oder dann noch hinterher Spiele spielst, ist doch klar, dass du schlechte Laune hast oder dir's total stinkt. Was könnte ich denn aufbauen? Also mit denen zusammen dann auch Ressourcen zu finden und gegebenenfalls auch die Eltern einfach mit einzubeziehen. Das ist natürlich für die im Kindesalter nochmal leichter, wenn man da mehr diese gemeinsamen Sachen wie zusammen essen, zusammen kochen, zusammen spazieren gehen machen kann. Aber jetzt für die Jugendlichen, die wollen ja dann praktisch sich auch von ihren Eltern abgrenzen, da ist es viel schwerer. Und da sehe ich auch einen großen, also in dem Bereich der Jugendlichen, die jetzt durch die Pandemie-Erfahrung mit umgehen müssen, sehe ich, dass da eben große, dadurch einfach mehr Schwierigkeiten haben, ihre Abschlüsse zu machen. Ja, also für die kleinen Kindern ist es auch schwierig, mit der Situation umzugehen. Aber sie sind vielleicht noch nicht so zielorientiert. Die haben auch noch ein bisschen mehr Zeit, vielleicht Sachen aufzuholen, die sie jetzt verpasst haben. Aber die, die jetzt Abschlüsse machen müssen, für die ist es ziemlich hart. Und gerade jetzt, ich denke natürlich immer an die Jugendlichen, die Teilleistungsstörung haben. Die haben nicht so von Haus aus nicht so viel Ressourcen, mit einer veränderten Situation wie der Pandemie umzugehen. Insofern finde ich, wenn man dann so Diskussionen hört über, wie soll das Abitur laufen oder die Prüfungen, finde ich das sehr wichtig, dass die Schulämter und das Kultusministerium sich wirklich auch Gedanken macht, wie sie die Prüfungsdurchführung gestalten. Es ist ein super Ansatz, dass man jetzt sich Gedanken macht, wie kann man die Kinder in den Punkten unterstützen, wo sie Lücken entwickelt haben. Ob das ausreicht in der Form, wie es jetzt geplant ist, muss man eben sehen. Aber da finde ich wichtig, dass man da weiter dran bleibt.
Durchaus. Wie hat sich denn Ihr persönlicher Arbeitsalltag durch die Pandemie verändert?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, war das Wichtige, mit dem auch zu gehen, wie sich's geändert hat. Also das, was ich auch in Anpassung leisten musste, hat bedeutet, Hygienemaßnahmen zu beachten, keine Eltern mehr dann ins Wartezimmer zu bringen, sondern dann vielleicht mal runter, wenn es nötig war, runter vor die Tür zu gehen, unten zu sprechen, zu telefonieren. Also es bedeutet, dieses veränderte Setting bedeutet natürlich auch mehr Zeitaufwand, auch mehr mit Lüftungspausen. Also das war mir wichtig, am Anfang so lang wie möglich in Person auch mit den Kindern zu arbeiten. Habe ich mit vielen Kindern auch weiter durchgeführt, weil viele können gar nicht über ein Fernsetting was erarbeiten. Dann, je mehr es in den Lockdown ging, je nachdem wie die Schulen das auch gemacht haben, habe ich mehr und mehr auch auf Skype-Unterricht umgestellt. Und da merkt man, wie abhängig man auch von der Technik ist. Wenn dann die Leitungen nicht gescheit funktionieren, ist es eben schwierig in der Kommunikation. Aber ich finde, die Jugendlichen und Kinder haben das auch toll gemacht, mit viel Geduld, wenn dann mal die Leitung wieder blöd war, alle möglichen Wiederversuche, bis es dann geklappt hat. Also die Technik auch drauf umzustellen, dann muss man einfach die Logistik auch ändern. Man hat ja nicht überall dann gut funktionierendes Skype oder Zoom. Dann muss man es noch mit den Kindern unterbringen oder mit den Jugendlichen, mit denen man praktisch weiterhin in Person arbeitet, weil kein anderes Arbeiten sinnvoll scheint oder sinnvoll ist. Insgesamt hat es das Lerntempo bei den Kindern schon verlangsamt. Also man kann nicht so viel erarbeiten, wie wenn man in Person ist. Ein Vorteil ist, dass die Kinder dann mehr eine andere Art von Aufmerksamkeit aufwenden müssen, manchmal auch gezwungen sind, mehr sprachlich auszudrücken. Das ist auf jeden Fall auch eine Stärkung auf der Ebene, aber insgesamt ist es schon eine starke Erschwernis.
Haben Sie denn seit Beginn der Pandemie eine Zunahme an psychischen Erkrankungen oder eine Zunahme an Anfragen für Behandlungen wahrnehmen können?
Also dadurch, dass ich praktisch auch in so einem Netzwerk mich befinde, muss ich sagen, auf jeden Fall, muss ich sagen, jein. Ja, insofern, dass ich viele Anfragen jetzt gerade nicht bearbeiten konnte, weil die einfach Wartelisten existieren. Und also auch bei mir. Bei mir ist eine Therapiezeit meistens 2 Jahre und ich kann dann nur aufnehmen, wenn dann wieder einer aufgehört hat. Ob das jetzt bezogen auf die Pandemie mehr aufgetreten ist, würde ich schon sagen, die Anfragen haben sicher deutlich zugenommen. Das kriege ich auch als Rückmeldung vom Landratsamt Tübingen, die die Eingliederungshilfe machen. Und was ich sagen würde, die ersten Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen sind vor allem die Kinderärzte, die Kinderärzte, Hausärzte und die Landratsämter mit der Eingliederungshilfe und die Familienberatungsstellen. Weil die sind praktisch diejenigen, also die versuchen ihr Angebot auch so niedrigschwellig zu machen, dass praktisch an jedem Ort da auch eine Beratungsstelle ist, wo die Leute dann mit den Problemen, die sie ihre Kinder wahrnehmen oder auch in der Familie besprechen können. Und dann gibt's praktisch diese Verteilung an die Kinderpsychiater, die dann eine entsprechende Diagnostik machen und dann die Weitervermittlung an die Lerntherapeuten. Also das ist dann praktisch so ein mehrgliedriger Prozess. Und wenn bei mir dann Leute direkt anfragen, frage ich auch immer erst, auf welchem Weg bist du hergekommen, Und wenn ich dann höre, das spricht eher für eine Teilleistungsstörung, muss ich sie natürlich erst dann auch zu den entsprechenden Stellen schicken. Weil es kann nicht jeder selber die Therapie finanzieren.
Vorhin haben Sie erwähnt, dass Kinder durch die Situation jetzt auch andere Kompetenzen erlangen. Können denn Kinder an dieser Situation wachsen?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass ich bei den Kindern, die ich kenne und bei den Jugendlichen einfach auch tolle Entwicklungsschritte auch sehe in der Zeit, dass sie dann auch gemerkt haben, sie müssen mehr aus sich rausgehen, wenn sie sozusagen sich verbessern wollen. Sie müssen das auch mehr zeigen und das sich dann aber auch zu trauen. Das ist dann was, woran man dann in der Therapie auch arbeitet. Da, wo sie Kompetenzen erworben haben, das auch sozusagen ja mehr zu zeigen, mehr zu kommunizieren. Was ein wichtiger Punkt ist, ist auch immer die Unterstützung, die sie haben. Also wenn Jugendliche da sind, die keine Unterstützung von den Eltern haben, das ist schwerer. Also da gibt es schon große Tendenzen und Zunahmen auch von Depressionen, Einsamkeitssachen oder so ein Anlegen von Süchten. Also ob das jetzt Essverhalten ist oder Spielverhalten, dass da die Trennung, die natürlicherweise gegeben ist, wenn man in die Schule geht, dann oft nicht so leicht stattfindet. Also, dass die Entwicklung der Ressourcen bei den Kindern und Jugendlichen sehr davon abhängt, auch in welchem Umfeld sie sind und ob es da gewisse Unterstützung gibt, weil eben nicht jedes Kind von sich aus praktisch dann raus will, sondern manchmal eher in die Hilflosigkeit geht und den Weg des geringsten Widerstandes geht.
Wie schätzen Sie das denn ein? Wie gehen Kinder damit um, nun viel mehr Zeit alleine zu verbringen? Mehr Zeit mit der Familie, weniger mit den Freunden, weniger mit Gleichaltrigen?
Das hängt wieder ganz stark von der Altersgruppe auch ab. Also für die Jugendlichen ist es eine große Schwierigkeit, sich nicht mit ihren Peers gut treffen zu können. Also die Einzelgeschichten gehen ja noch, aber es ist einfach erschwerter. Gerade wenn man mit sich und dem Selbstwert eher hadert, hat man auch nicht so leicht Freunde. Da muss man schon einfach an den Punkt gekommen sein, wo man dann auch Freunde findet. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also auch Sport und Spiel, sowas fällt ja auch weg. Das fällt in diesen Bereich dieser sozialen Kompetenzen. Und ich denke, das werden wir sicher als Folge auch bemerken, dass Kinder mehr Schwierigkeiten haben in der sozialen Kompetenz dann im wirklichen Leben. Nicht in der medialen Kompetenz, sondern auch, das ist ja auch der Kommunikationsstil, als dann die Pandemie mehr in den Lockdown geführt hat, dass man einfach gemerkt hat, die Leute sind gereizter, auch das im Familiären geht's dann gereizter zum Teil zu, weil ja auch nicht so viel Platz ist, dass man immer ausweichen kann, so dass dann oft das auch in ein Rückzugsverhalten kippen kann. Gerade wenn jetzt Eltern arbeiten sind und Kinder alleine mit der Schulsituation zu Hause vorm Computer sitzen und vielleicht dann ein technisches Problem haben und dann die ganze Zeit aus dem Moodle rausfallen. Da ist das praktisch, also die Kinder, die ich eben betreue, weil da praktisch die Elternarbeit auch mit dabei ist und die Eltern von Haus aus auch schon aktiver geworden sind, um Hilfe und Unterstützung zu suchen, die sind dann leichter aufgestellt wie die, wo das gar nicht stattfindet. Und deswegen ist dieser Punkt, dass wir vom Kultusministerium aus die schwachen Kinder jetzt auch, oder die Kinder, die Rückstände entwickelt haben, man praktisch auch bemerkt und da Unterstützung anbietet. Das halte ich für sehr wichtig. Und Sport, also Sport ist auf jeden Fall was, Sport und Bewegung, wenn wir das jetzt wieder machen können, total.
Dann wird's besser.
Ja, auch weil das einfach insgesamt die kognitive Entwicklung fördert. Also das ganze Grundschulalter ist ja praktisch, Bewegung hilft der ganzen, unterstützt die ganze kognitive Entwicklung. Alle Sinneskanäle werden verschaltet und das braucht es auch als gute Grundlage, um lernen zu können.
Sie haben erwähnt, dass durch die Pandemie Depressionen entstehen können oder eine Sucht, eine Esssucht in etwa. Haben Sie das denn auch verstärkt nun beobachten können?
Die Pandemie verstärkt es, die Tendenz, die wir haben. Also das, dass der Sport fehlt, dass wir mehr essen, klar, hat auch die schöne Seite, dass man mehr, vielleicht mehr zusammen kocht, mehr zusammen isst. Aber dass das praktisch die ungesunden Seiten, die dann mehr in dieses Frustessen reinführen können oder wenn Kinder allein zu Hause sind, dass sie dann halt sich Fastfood-Sachen machen, ihre Chips essen oder Süßigkeiten, weniger Unterstützung haben in dem, wie was sie essen. Das spielt eine Rolle, auch mit dem Suchtverhalten, mit dem Spielen. Also das sieht man ja schon jetzt an den Jugendlichen und auch an den Kindern. Die Zeit, wo man mit den Mobil-Smartphones umgeht, ist früher geworden. Also eigentlich von der Entwicklung her ist es gut, nicht vor 12 Jahren ein Kind die Smart-Telefone in die Hand zu geben. Also nicht allein, eigenständig, weil wir praktisch diese, das, was wir praktisch nicht erlernen in diesen, ich sag jetzt mal, in den ersten 10 Lebensjahren, an Kompetenzen, das können wir praktisch nicht aufholen, wenn wir älter werden. Also vom, ich überlege gerade, wie der Forscher heißt, der Neurolinguist ist und Neuropsychologe, Spitzner. Der sagt zum Beispiel, also der Umgang mit dem Handy kreiert eine ganz andere Art von Denken. Wir reagieren immer nur mit dem Handy. Also wir lesen eine Nachricht oder wir haben ein Spiel und müssen darauf reagieren. Das, was wir eigentlich erlernen, diese andere Art von Denken, was wir erlernen können, ist deduktiv zu denken. Also wir entwickeln selber einen Gedanken, was können wir da lösen, da gibt's ein Problem, was gehört da dazu, welche Schritte könnte ich tun, um das zu lösen, was sind meine Grundlagen, dann muss ich über die Grundlagen hinweg einen Transfer machen. Das wird mit dem Computerteil nicht entwickelt. Und auch die Frustrationstoleranz ist viel geringer. Wenn du immer bei jedem Geräusch, das dein Handy macht, gleich reagierst und guckst, dann geht einfach deine Konzentration flöten. Also das Wichtige, die Medienkompetenz, halte ich für ganz arg wichtig, da auch mehr in der Schule drauf zu achten oder das vielleicht auch als ein Lernfach einzuführen. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, also in den Therapiegesprächen mit den Eltern ist mir das eben auch ein wichtiges Thema. Wann gebe ich meinem Kind, meinem Jugendliche ist was anderes, das Handy in die Hand, wie gehe ich mit um? Gerade jetzt bei den Jugendlichen ist dann zum Beispiel das Thema Mobbing was ganz Wichtiges. Auf welchen Netzwerken bin ich beteiligt? Welche Sprache benutze ich da? In welcher Form spreche ich über jemand? Spreche ich nur über jemand oder spreche ich mit jemand? Also da ist das sind praktisch unsere Anforderungen viel schneller, wie wir sozusagen dahinterherkommen. Also da liegt sicher noch viel Lernfeld vor allen Beteiligten, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Also ich würde im Prinzip sagen, das ist ja auch schon eine längere Entwicklung, dass Kinder heute mit mehr Schwierigkeiten, die zusammenkommen, umgehen müssen. Und der Umgang mit unseren Medien spielt auch eine große Rolle. Auch in Zeiten der Pandemie machen wir uns verrückt, indem wir als Stunde die Nachrichten anhören und die Inzidenzzahlen uns herholen. Oder finden wir einen Weg mit dieser Angst auch umzugehen, und da sind die Erwachsenen gefordert, dass sie ihre eigenen Ressourcen bemerken, auch wahrnehmen. Manchmal, da ist oft weniger mehr.
Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Ja, danke auch.
Gudrun Woschak betont, Sport und Bewegung seien zentral für Kinder und Jugendliche in einer Zeit wie dieser. Auch die COPSI-Studie, eine Abkürzung für Covid und Psyche der Universitätsklinik Hamburg, führt psychische Auffälligkeiten wie Hyperaktivität darauf zurück, dass Kinder und Jugendliche sich seit Beginn der Pandemie weniger bewegen und sich ungesünder ernähren. Die Hyperaktivität der Kinder fürchtet die Erzieherin Birgit Wipper einen Tag vor Wiedereröffnung der Kindergärten.
Bloß als Beispiel, morgen macht der Kindi wieder auf und es graut mir schon, weil ich war 62. Wenn ich mir vorstelle, dass morgen alle total ausgeruht und unternehmungslustig auf der Matte stehen werden und nicht zu bändiges sind. Uns bleibt nur raus in die Natur, sonst werden wir verrückt. Die bauen uns der Kindergarten ab. Weil die so voller Energie jetzt sind und Freude, das ist ja alles ganz toll, aber es ist viel. Die sind nicht ausgelastet und werden daheim beschäftigt mit Computer, Fernseher und Tablet.
Die bereits ohnehin hohe Mediennutzung von Kindern ist mit der Pandemie stärker in den Vordergrund gerückt. Die Schließungen der Schulen und der gewohnten Freizeit- und Sportangebote haben die Rolle der Medien im Alltag verstärkt. Die KIM-Studie untersuchte die Mediennutzung der 6- bis 13-jährigen Kinder in Deutschland. 71% der befragten Kinder nutzen das Internet, wobei es bei den 12- bis 13-Jährigen schon 97% sind. Streaming-Dienste wie Netflix stehen dabei ganz oben. Auch Nicole Riest aus Grafenberg im Kreis Reutlingen sagt, ihre Kinder hätten während Corona mehr Zeit vor dem Fernsehen verbracht. Die Mama dreier Kinder berichtet außerdem, welche positiven Seiten der Lockdown zum Vorschein gebracht hat.
Du bist Mama dreier Kinder. Wie sieht denn dein Alltag im Moment aus? Was hat sich seit Beginn der Pandemie verändert?
Also momentan würde ich sagen, der Alltag, der ist mittlerweile normal. Es ist ein Nach-Corona-Alltag oder Während-Corona-Alltag. Die Kinder, die zwei kleineren, die sind 6 und 3, die gehen nach wie vor in den Kindergarten, die waren auch in der Notbetreuung, also die sind immer betreut. Die Große, die ist 16 in der 10. Klasse, die ist jetzt seit über einem Jahr gefühlt nur zu Hause, also das hat sich natürlich stark verändert. Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass das so lang geht. Also ich dachte, als es letztes Jahr im März hieß, jetzt machen die Kindergärten und die Schulen zu, okay, bis Ostern ist das vorbei, da geht alles normal weiter und jetzt stehen wir immer noch hier. Also von dem her, und was sich verändert hat, hauptsächlich sind die ganzen Freizeitaktivitäten, die weggefallen sind jetzt für die Kinder. Also es ist kein Turnen mehr, kein Fußball, Musikschule nur noch online und das fehlt ganz arg. Gleichzeitig aber ist es auch viel weniger Alltagsstress jetzt für mich. Ich muss die Kinder jetzt nicht mehr groß irgendwo hinfahren, hinbegleiten. Das ist alles zu Hause. Also das habe ich ein Stück weit auch für mich mitgenommen, dass es auch angenehm ist, dass weniger Freizeitstress. Aber den Kindern fehlt's auf jeden Fall.
Stellen die deine Kinder denn Fragen bezüglich Corona?
Nicht mehr. Also am Anfang, letztes Jahr im März, da haben sie schon gefragt, ja, warum ist jetzt der Kindergarten zu? Und dann haben wir es auch versucht zu erklären, kindgerecht. Aber mittlerweile, die nehmen das so hin, dass es jetzt so ist. Für die ist das normal. Die Kleine, die war 2,5, als es anfing mit Corona. Die kennt es jetzt im Kindergarten fast auch gar nicht anders als unter diesen Bedingungen. Die kennt die Erzieherinnen nur noch mit Maske. Die kennt nur noch, dass sie in Kleingruppen aufgeteilt sind. Das war vorher alles anders. Das war ein großes, offenes Haus. Alle Kinder konnten miteinander spielen. Dann kam Corona, dann waren sie plötzlich getrennt in zwei kleinere Gruppen. Dann waren plötzlich Freunde weg, konnte man nicht mehr spielen. Und die Erzieherinnen haben Maske getragen. Das war für Sophia am Anfang, also für die Kleine, schwierig. Die hatte da ein bisschen Angst tatsächlich. Mittlerweile ist normal, die kommen in Kindi, Hände waschen. Als allererstes, die Erzieherinnen haben eine Maske auf. Das beeindruckt die, habe ich das Gefühl, nicht mehr. Und auch die Masken im Alltag. Das weiß nicht, ob die das überhaupt noch so bewusst jetzt sehen oder ob das einfach schon ein normales Alltagsbild jetzt für die ist.
Wie hast du denn deinen Kindern erklärt, was Corona ist?
Also da gab es tatsächlich auf YouTube so ein kleines Erklärvideo, das hat mir eine Freundin geschickt, das war so ein Zeichentrickvideo, ganz nett gemacht. Das habe ich denen gezeigt und das dann so kurz erklärt, das ist eine Krankheit, da kann man sich anstecken. Wie eine Art Grippe ist eigentlich nichts Schlimmes, aber für manche Menschen ist es eben gefährlich, für ältere oder kranke Menschen und dass man deshalb halt aufpassen muss, dass man sich nicht ansteckt, dass man sich viel die Hände wäscht und Abstand hält zu anderen, ja.
Wie reagieren denn deine Kinder auf die Hygienemaßnahmen? Waschen sie sich mittlerweile vermehrt die Hände von selbst aus?
Also meine Kinder nicht. Im Kindergarten ja, da ist es so ein Automatismus, dass die reinkommen, Hände waschen, dann jedes Mal, wenn sie niesen, gleich zum Hände waschen, nach dem Essen, vorm Essen. Da ist es automatisch, zu Hause muss ich sie trotzdem dran erinnern.
Du hast gesagt, dass deine Kleine Angst hatte vor den Masken. Ja. Wie haben deine Kinder zu Beginn reagiert, als sie das gesehen haben, als sie dich auch mit der Maske gesehen haben? War das komisch für deine Kinder?
Also ich glaube, das war schon komisch. Also vor mir haben sie jetzt keine Angst gehabt, aber wie gesagt, vor Erzieherinnen oder halt anderen Leuten, die eine Maske anhatten. Ich glaube, das liegt daran, es geht einem ja selber so, man erkennt die Leute erstens nicht richtig und zweitens sieht man keine Mimik. Und das ist für so kleine Kinder, denke ich, schwierig. Für den Liam, für den Großen war es komisch sicherlich, aber er hat es jetzt nicht irgendwie, also er hatte keine Angst oder so davor. Irgendwann war es dann normal. Es ist ja jetzt für uns auch normal mittlerweile.
Das stimmt. Versuchst du deine Kinder zu Hause eigenständig dann zu fördern, dass du mit denen rechnest oder versuchst irgendwie zu lesen?
Also lesen, das tun wir sowieso ganz viel. Vorlesen, das war aber schon immer so, das mögen die einfach. Mit einem Liam, der ist 6, der ist jetzt in der Vorschule, mit dem mache ich so Vorschulsachen. jetzt auch in der Corona-Zeit haben wir da einmal in der Woche das gemacht, weil es halt im Kindergarten dann nicht möglich war. Aber jetzt nicht vermehrt, würde ich jetzt nicht sagen. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht.
Hast du denn Veränderungen in deinem Alltag feststellen können, wie zum Beispiel, dass sich die Sprache verändert hat, dass die Kinder plötzlich ein anderes Vokabular hatten oder dass sie darauf geachtet haben, Abstand zu halten? Oder beim Spielen, sind dir da Veränderungen aufgefallen?
Nee, also tatsächlich nicht. Mit Abstand halten auch nicht. Also ich muss sie immer dran erinnern, wenn wir irgendwo auf dem Spielplatz sind, hey, nicht so nah ran oder so. Ich glaube, die machen sich da nicht so große Gedanken, aber auch deshalb, weil das bei uns in der Familie, also wir versuchen das vor den Kindern nicht so groß zum Thema zu machen, weil ich finde es schlimm genug, wie es im Kindergarten jetzt abläuft, wie da die ganzen Einschränkungen sind, was sie da jetzt alles nimmer dürfen, was sie vorher durften, und man muss es nicht noch verstärken, finde ich, als Eltern.
Machst du dir denn Sorgen, dass die Corona-Zeit Langzeitfolgen hinterlässt bei deinen Kindern?
Also bei den Kleinen glaube ich jetzt nicht. Für die Sophie ist es jetzt normal und mit der Aussicht jetzt, die Zahlen sinken ja gerade, ich habe die Hoffnung, dass wir langsam wieder in eine Normalität kommen, denke ich, dass der Zeitraum überschaubar war. Und wir haben auch geguckt, also die waren trotzdem noch regelmäßig im Kindergarten, die haben mit den Nachbarskindern gespielt. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass die sozialen Kontakte trotzdem noch da sind. Zwar natürlich eingeschränkt, aber eben trotzdem noch. Bei der Großen, die ist 16, mache ich mir Sorgen, was die Schule angeht, weil dieses Jahr oder anderthalb jetzt fast, das fehlt einfach, das merkt man auch. Und die ist jetzt in der 10. Klasse und in diesem Schuljahr war die vielleicht, keine Ahnung, 12, 13 Wochen in der Schule, wenn überhaupt, und das war's. Also bis Mitte Dezember und seither gar nicht mehr. Und so wie es aussieht, kommen jetzt vielleicht noch 2, 3 Wochen und dann ist das Schuljahr vorbei. Und ich glaube nicht, dass man das aufholen kann. Und was das dann halt für sie später für Folgen hat, für ihr Abitur, kann man nicht abschätzen, aber ich denke schon, dass es schwieriger wird.
Sind dir denn bei ihr Veränderungen aufgefallen in ihrem Sozialverhalten?
Nee. Sie telefoniert nach wie vor regelmäßig mit ihren Freundinnen. Mit Einzelnen trifft sie sich auch regelmäßig. Ich finde es halt schade, die ist jetzt 16 geworden. Ich meine, da fehlt halt das, was man früher hatte. Die Partys, erste Disco-Besuche, einfach Freunde draußen treffen. Und das fehlt. Und das kann man auch nicht wieder zurückbringen, weil das ist einfach weg. Der 16. Geburtstag hat quasi nicht stattgefunden. Wo ich früher eine riesen Party gefeiert habe, das hat sie alles nicht. Und wer weiß, wie lange noch. Und ganz schlimm finde ich es für die Abschlussklassen jetzt, also die zum Beispiel Abitur machen oder mittlere Reife. Die Abschlussfahrt, das Ganze drumherum, das ist so toll und schön. Das ist eigentlich das Schönste an der ganzen Schulzeit am Ende. Das fehlt denen alles und das finde ich ganz schlimm.
Das stimmt, das ist sehr schade. Was würdest du denn sagen, was deine größten Herausforderungen bisher während der Pandemie waren?
Also ganz am Anfang, als Kindi und Schule zugemacht haben, das schön zu organisieren, weil ich arbeite auch, muss auch arbeiten. Also ich habe zwar einen flexiblen Arbeitgeber, die Arbeitszeiten sind flexibel, aber trotzdem, man muss ja seine Leistung in der Arbeit bringen, man muss aber gleichzeitig die Kinder betreuen und das war schwierig. Wir haben dann meine Mutter geholt, was ja eigentlich auch nicht richtig war, die ist über 60. Aber die ist sowieso regelmäßig bei uns und passt auf die Kinder auf. Und die hat gesagt, sie macht es trotzdem. Aber sonst wäre das nicht möglich gewesen, das unter einen Hut zu kriegen. Weil man hat keinen Sonderurlaub dafür gekriegt oder sonst irgendwelche Erleichterungen. Man muss trotzdem seine Arbeit machen. Das war so das Schlimmste am Anfang. Mittlerweile hat sich's eingespielt.
Vieles ist zur Normalität geworden, ne?
Ja.
Generation Corona. Ist dir denn aufgefallen, dass deine Kinder anders mit digitalen Medien umgehen? Dass sie mehr Zeit mit Technologien verbringen?
Ja, also die Große, die 16-Jährige, die sitzt eigentlich ja tagtäglich vorm Computer und macht da Online-Unterricht. Der Liam, der Mittlere, der hat auch jetzt plötzlich Online-Unterricht, Musikschule, was er vorher gar nicht kannte. Und das war auch völlig neu und ganz komisch für ihn am Anfang, dass er da seine Mitschüler plötzlich auf dem Bildschirm sieht und immer live. Also ich denke, aber mittlerweile ist es auch für ihn normal und das wäre nicht ohne Corona natürlich. Hätte er das nicht erfahren. Und natürlich haben sie in der Zeit natürlich auch mehr Fernsehen geguckt als sonst. Einfach, als sie daheim waren, ganz am Anfang monatelang, wir waren ganz viel draußen, so viel waren wir noch nie im Wald, auch als ganze Familie, weil mein Mann hatte Kurzarbeit ziemlich lang, so viel war der noch nie zu Hause, also das war auch schön. Wir haben ganz viel als Familie gemacht, ganz viel draußen und ja.
Würdest du sagen, dass es sich ein Stück weit positiv auf das Familienleben ausgewirkt hat?
Also das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, wenn jetzt wieder alles normal läuft, mein Mann wieder voll arbeitet.
Mama?
Ja? Sophie?
Das klingt ein bisschen eng.
Ja, machst du wieder zu? Ja, wo war ich gerade? Also das war ganz toll, dass wir so viel Zeit miteinander hatten. Das haben wir im normalen Alltag überhaupt nicht. Also die Kinder haben ihre Hobbys, die sind ständig. Also vor Corona weiß ich noch, unser Mittlerer, der hatte zweimal in der Woche Schwimmkurs, einmal Musikschule, dann Turnen und dann noch Fußball. Also die ganze Woche wirklich Programm. Das war fast schon Freizeitstress. Das fällt jetzt halt komplett weg und man kann viel mehr als Familie machen. Also das wird, wenn alles normal wird, wieder nicht so bleiben und das ist ein bisschen schade. Aber man weiß es ja, das nehme ich jetzt auch aus der Zeit für mich mit, wie wichtig das ist und dass das schön ist und man kann das ja dann schon auch ein bisschen steuern.
Das stimmt. Wie geht es dir in dieser Zeit?
Ja, also am Anfang fassungslos. Ich war so naiv und habe gedacht, ja, Corona, das ist in 2 Wochen, ist das vorbei?
Wir alle, glaube ich.
Dann irgendwie war Ostern letztes Jahr, hieß es, nee, es bleibt jetzt weiterhin alles. Und dachte ich so, okay, es ist vielleicht doch nicht so schnell vorbei. Dann im Sommer war so eine leichte Erholung, da war ich dann auch wieder guter Hoffnung. Aber als es jetzt dann im Herbst wieder so schlimm wurde, man ist irgendwann verzweifelt. Man denkt, das ändert sich nie. Und man kann halt nichts dagegen machen. Man hat es nicht in der Hand, aber jetzt ist gerade wieder ein bisschen besser, weil man sieht, es geht langsam runter, jetzt können sich die Leute impfen lassen. Ich denke, man muss jetzt abwarten bis Herbst, Winter und dann sieht man, wie das, ob es tatsächlich besser wird oder ob es wieder von vorne losgeht. Die Befürchtung habe ich, aber es wäre schlecht, aber man kann nichts machen, man ist dem ausgeliefert. Man muss das Beste draus machen und hoffen, dass es irgendwann tatsächlich vorbei ist.
Das stimmt, wir müssen da alle gemeinsam distanziert durch.
Ja, genau.
Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Soweit Teil 1 der Sendung über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder. Im zweiten Teil spreche ich mit den Lehrern Nina Christner und Joachim Lerchenmüller über die Corona-Situation und ihre Erfahrungen an der Schule und wie die Pandemie den Alltag von Jugendlichen auf den Kopf gestellt hat. Alles hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Es ist Corona-Time! Es ist Corona-Time! Hey, it's Corona time right now. It's Corona time.
Generation Corona. Kindsein in Zeiten einer Pandemie. Ein Feature von Nurian Rasidova im Rahmen des Bachelorstudiums der Medienwissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität 2021 entstanden. Teile des Beitrags wie Töne und Lieder stammen von YouTube. Ein Einblick in die derzeitige Situation der Kinder. Der zweite Teil widmet sich den Jugendlichen. Redaktion hatte Ulrich Hägele, am Mikrofon Nurian Rasidova. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Außerdem findet ihr uns auch auf Spotify unter Mikro Europa. Ich verabschiede mich herzlich, bis bald!
Es ist Corona-Time.